Das behaupte ich ja in meinen Arbeiten, dass wir im Zeitalter der Fitness leben, also dass Fitness in den letzten ungefähr 50 Jahren für unsere Gesellschaft so bedeutend geworden ist wie vielleicht noch nie zuvor.
Salon 5. Workout für die Ohren.
Hallo liebe Salon 5 Zuhörer, ich bin hier heute mit Luna und Professor Dr. Jürgen Matukat. Und wir reden heute über Fitness. Und ja, genau, also Professor Dr. Jürgen Matukat ist Historiker und hat sich mit der Geschichte der Fitness beschäftigt. Und ja, wie kamen Sie denn eigentlich dazu?
Da kann ich eine doppelte Antwort geben. Die eine Antwort ist die wissenschaftliche gewissermaßen. Also ich habe mich schon länger mit der Geschichte von Körpern beschäftigt. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen und ich waren eigentlich mit die ersten, die das auch in Deutschland gemacht hat und gemacht haben. Und da habe ich über verschiedene Sachen gearbeitet, vor allem eben über das Strafen und Bestrafen von Körpern und welche Rolle die da spielen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, mehr über Sport zu arbeiten. Und da war dann der Schritt zu Fitness nicht mehr weit. Und was mir da aber eben wichtig ist, ist, dass es mir jetzt nicht um eine Sportgeschichte in dem Sinne geht, dass mich interessiert, wer am häufigsten Meister in irgendwas geworden ist oder wer welchen Rekord aufgestellt hat, sondern mich interessiert dann eben eher aus einer körpergeschichtlichen Perspektive die Frage, welche Bedeutung Körper und das Arbeiten an und mit Körpern für Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit hat. Das wäre die eine Antwort. Und die andere Antwort wäre, dass ich auch selber schon immer Sport getrieben habe und auch vergleichsweise intensiv, also seit ich ein Kind bin. Und dass ich vielleicht auch ein Stück weit verstehen wollte, was ich da tue, wenn ich zum Beispiel unbedingt Radfahren gehen will, obwohl es draußen schneit und fürchterlicher Wind weht.
Gibt es eigentlich Fitnesswahn oder was ist eigentlich Fitnesswahn?
Also, ob es einen Fitnesswahn gibt oder nicht, das ist für mich natürlich schwer zu beantworten. Aber was man sagen kann, ist, und das behaupte ich ja in meinen Arbeiten, dass wir im Zeitalter der Fitness leben, also dass Fitness in den letzten ungefähr 50 Jahren für unsere Gesellschaft so bedeutend geworden ist wie vielleicht noch nie zuvor. Und da kann man schon sehen, dass man kann halt schon beobachten, wenn man sich genauer damit beschäftigt, dass viele Menschen ein, sagen wir mal, obsessives Verhältnis zu sich und ihrem eigenen Körper entwickeln, also zur Leistungsfähigkeit des Körpers, aber auch zum Aussehen des Körpers. Also fit aussehen ist mindestens ebenso wichtig wie bestimmte körperliche Leistungen tatsächlich erbringen zu können. Und ob man das jetzt als wahnhaft bezeichnet oder nicht, da bin ich raus, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr von einer hohen Intensität und es hat auch eine sehr große Wirkung auf die Frage, wie wir uns selber als Menschen in Gesellschaft verstehen. Und auch für das Verhältnis, das wir als Menschen zu uns selber haben, ob wir zufrieden sind mit uns oder nicht. Und das sind ja Dinge, die nicht nur aus uns herauskommen, sondern die immer auch was damit zu tun haben, welche Anforderungen gerade an uns gestellt werden und wie uns gesellschaftlich und kulturell begegnet wird.
Dann hätte ich aber auch eine Frage, die noch dann, glaube ich, anknüpft. Ist das Fitnessstudio gehen Trend oder ist das irgendwie etwas Langanhaltendes?
Also die Fitnessstudios, wie wir die heute kennen, die haben sich eigentlich erst seit dem späten 20. Jahrhundert entwickelt, also seit ungefähr 20, 30 Jahren. Und ich bin jetzt ein Historiker und gehe in meiner Forschung über Fitness ja teilweise sogar bis in das späte 18. Jahrhundert zurück. Also wenn irgendetwas, sagen wir mal, seit 30 Jahren existiert, dann ist das in meiner Perspektive vielleicht tatsächlich noch ein Trend. Aber aus Ihrer Perspektive oder aus eurer Perspektive ist das dann sicher was Langanhaltendes und was ganz fest Etabliertes. Also insofern, wenn man sich die Geschichte der Fitnessstudios anguckt, dann sind das in den 1970er Jahren häufig irgendwelche Hinterhof-Muckibuden, wo Typen aus der Halbwelt mit selbst gebastelten Hanteln rumhantiert haben. Und heute sind das ja regelrechte Kathedralen der Moderne. Und was ich halt immer sehr interessant finde, ist, dass es da sehr viel um das Sehen und Gesehenwerden geht, also auch um das Zeigen von Körpern. Das fängt ja schon damit an, dass die häufig verglaste Fassaden haben und man sieht, wie die Leute trainieren. Spiegel sind immens wichtig, um sich selber sehen zu können und sich selber auch richtig präsentieren zu können. Also ich würde vielleicht, um auf eure Frage zu antworten, sagen, es ist schon etwas, was wir seit ungefähr 30 Jahren beobachten und was in unserer Gesellschaft immens wichtig geworden ist und auch sehr viel über das Verhältnis zu unseren Körpern aussagt, also über das an uns arbeiten wollen und das auch zeigen wollen, dass wir an uns arbeiten. Ja, also das soll gesehen werden, nicht nur am Körper selber, sondern auch in der Praxis, also in dem Moment, wo wir das tun.
Ja. Wie war das eigentlich denn früher? Welche Motivation hat dahinter gesteckt, sich fit zu halten?
Also die Fitnessbewegung, die wir heute kennen, wo ich ja sage, die beginnt relativ konkret oder wo man sehen kann, die beginnt relativ konkret in den 1970er Jahren. Die hat eigentlich zwei Stränge. Also ein wesentlicher Strang, der stammt aus dem, was man die Gegenkultur nennt, die Counterculture, die Hippie-Bewegung in den 1960er Jahren, 70er Jahren, die ein ganz anderes Konzept der eigenen Existenz und des Lebens und von Gesellschaft entwerfen wollten, als das, was ihre Eltern gelebt haben. Also weg mit dem verkrusteten Leben der 1950er Jahre und diesem steifen und bürgerlichen, sondern hin zu so etwas wie persönlicher Selbsterfüllung und sich selber finden. Und das ging dann einerseits zum Beispiel ganz viel über Musik und auch über Drogenkonsum, aber eben auch darüber, dass man ein neues Verhältnis zum eigenen Körper entwarf. Und das fand dann eben auch Ausdruck darin, dass man Körperpraktiken neu definierte, Meditation, Laufen, ne? Die Laufbewegung ist dann ein ganz wichtiges Beispiel. Und das ist also der eine Strang, so ein alternatives Konzept. Und der andere Strang ist das, was man Neoliberalismus nennt, also die Wettbewerbsgesellschaft, die sich seit den 70er Jahren in neuartiger Form erfindet. Also Wettbewerbsgesellschaft hat es schon vorher gegeben, aber in den 70er Jahren, da wird das immer wichtiger und ganz, ganz zentral und alle mussten leistungsfähig sein, noch leistungsfähiger als früher. Und auch das selber wollen, das ist ganz wichtig für diese Form der Gesellschaft. Und da ist die Arbeit am eigenen Körper Ausdruck dessen, dass wir bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen, die die moderne oder neoliberale Gesellschaft an uns richtet, also an uns zu arbeiten, unsere Leistungsfähigkeit, zu kultivieren und das auch über unsere Körper und über unser Tun zum Ausdruck zu bringen. Und diese beiden Stränge, Hippie-Bewegung einerseits und neoliberale Bewegung, die fangen dann irgendwann an, sich zu überlagern, weil auch diejenigen, die sich optimieren, um beruflich besser voranzukommen, empfinden das ja als erfüllend und als irgendwie ein neues Verhältnis zu sich selber aufbauend. Und ist was, was dann miteinander sich verbindet und eine unglaubliche Kraft entfaltet.
Also gab es früher Fitnessstudios schon?
Also es fängt an, so etwas. Also es gibt Vereine und Orte, wo Menschen hingehen, um Sport zu machen. Die gibt es schon seit ungefähr 1900. Aber dass es so eine Fitnessstudio-Kultur gibt, wie wir sie heute kennen, das fängt eigentlich erst genau in dieser Zeit an. In den 70er und dann vor allem in den 80er und 90er Jahren. Da beginnen die Studios sich auszuweiten und man kann das auch mit Zahlen untermauern. Also die Anzahl von Menschen, die eine Mitgliedschaft in solchen Studios hat, hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Und das waren eben 1980 war das ein Bruchteil. Ja? Also nein, Fitnessstudios in der Form, wie wir sie kennen, gab es noch nicht. Die gibt es erst seit dieser Zeit.
Also finden Sie, dass Schönheitsideale sehr viel verändert haben im Gegensatz zu früher?
Also, zunächst ist das Schönheitsideal sehr auf Schlankheit ausgerichtet und Schlankheit steht auch für Erfolg. Und zu der Schlankheit gesellt sich ein Schönheitsideal, was auch sehr stark über ein Definiertsein funktioniert. Also es geht ja eigentlich im Moment in den letzten Jahren und Jahrzehnten weniger um Schlanksein im Sinne von Magersein, sondern es geht um eine Art von Schlanksein, die gleichzeitig eine körperliche Stärke und Leistungsfähigkeit zum Ausdruck bringt. Und das ist schon zu einem Ideal geworden. Was ich aber vielleicht noch wichtiger finde, ist die Wirkmächtigkeit dieses Ideals. Also, dass uns dieses Ideal an ganz, ganz vielen Orten vorgelebt und aufgezeigt wird. Und vor allem, dass uns auch immer mitgegeben wird, wir können dieses Ideal selber erreichen. Ja, also es liegt an uns, ob wir dem Ideal entsprechen. Und das bürdet den einzelnen Menschen und insbesondere auch jungen Menschen natürlich eine sehr große Verantwortung auf. Eine Verantwortung dafür, wie sie selber aussehen, eine Verantwortung, wie sie sich auch selber fühlen und eine Verantwortung dafür, welches Verhältnis sie selber zu ihrem Körper haben. Dabei ist es in vielerlei Momenten und Konstellationen unmöglich, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Und dass wir damit eben täglich konfrontiert werden. In Werbungen, in den Studios, die wir alle immer sehen können, in diversen Fernsehshows, die uns das mitteilen. Und ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr auch nachher noch darüber eh sprechen, aber nicht umsonst gibt es ja auch seit einigen Jahren eine relativ starke Gegenbewegung dagegen, ne? Die versucht genau auf dieses Problem hinzuweisen und dem eben etwas entgegenzusetzen. Also die Body Positivity Bewegung.
Wieso war denn Dünnsein so unmodern und warum ist das denn heute so krass wichtig in der Gesellschaft geworden?
Also ganz interessant ist vielleicht, ich komme mal von der anderen Seite, ganz interessant ist vielleicht, wie sich das Verständnis von Dicksein verändert hat. Und da muss man sicher auch noch mal geschlechtlich differenzieren, also Dicksein für Frauen hat auch in den 50er Jahren schon was anderes bedeutet als Dicksein für Männer zum Beispiel. Wenn man jetzt in so einem bipolaren Geschlechtermodell überhaupt argumentieren will, aber jedenfalls konnte Dicksein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch relativ lange auch für erfolgreich sein stehen und einen gewissen Wohlstand signalisieren. Und wenn man sich heute die Charakterisierung von dicken Menschen anschaut, dann ist das ganz viel mit einem Versagen assoziiert. Es ist auch ganz viel mit Armut assoziiert. Also eine Klassendifferenz kommt da rein, wie wir sagen. Und Dicksein ist ganz stark mit einem Scheitern assoziiert, ne? Scheitern an eben genau der Verantwortung, die wir für uns selber haben und die dann eben auch signalisiert, dass wir gute und richtige Entscheidungen treffen können. Und diese guten und richtigen, in Anführungszeichen, Entscheidungen, die bilden sich dann eben am Körper ab. Das kann man ja sehen, ob sich jemand richtig verhält, ist das Motto, ja. Und das führt dann eben zu so einer hohen Aufwertung des Schlankseins und zu einer starken gesellschaftlichen Diskriminierung von dicken Menschen, die als weniger leistungsfähig und weniger erfolgreich gelten.
Du hast ja gerade gesagt, dass Dicksein in der heutigen Gesellschaft als nicht so erstrebenswert angesehen wird. Was gehen denn für Vorurteile damit?
Also es gibt Untersuchungen, die zeigen zum Beispiel sehr genau, dass auch dicke Kinder in der Schule als weniger leistungsstark gelten. Und das ist die Vorannahme, die dann häufig an dicke Kinder gerichtet wird. Also Erfolg zu haben, sei es in der Schule oder sei es dann später auch in der Berufswelt. Also ähnliche Studien gibt es, die das für den Arbeitsmarkt zeigen. dass eben dicke Menschen als weniger leistungsfähig gelten. Diese Vorteile haben natürlich dann immense Effekte, nämlich dass dicke Menschen in diesen Situationen, sei es Bildungsbereich, sei es im Berufswesen, tatsächlich auch ganz konkret benachteiligt werden. Und genau, und es deswegen dann wiederum für dicke Menschen schwieriger ist, in diesen Bereichen Erfolge zu haben, tatsächlich auch, ja. Aber die Frage ist dann eben, was ist die Ursache und was ist die Folge, ja. Und in der Wahrnehmung wird es oft umgedreht. Also, dass es heißt, dick sein sei die Ursache für weniger Erfolg, weil das ja mit weniger Leistungsfähigkeit verbunden ist. De facto können wir sehen, dass die Diskriminierung von dicken Menschen dazu führt, dass es für sie schwieriger ist, beruflich zum Beispiel Erfolg zu haben. Und im Kern ist halt immer dieser Vorwurf geringerer Leistungsfähigkeit, geringerer Selbstkontrolle, weil eben schlank sein auch dafür steht, eben sich selber kontrollieren zu können und gute Entscheidungen zu treffen, zu wissen, was das Richtige ist.
Und welchen Einfluss hat Social Media auf dieses Thema?
Ach ja, es ist natürlich leicht und ja auch Usus, dass vor allem Leute in meinem Alter Social Media als generell toxisch beschreiben und als das, was sozusagen Ursache für alles Übel auf der Welt ist. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass auch über Social Media Kanäle wie Instagram und andere bestimmte Körperideale mit einer unglaublichen Vehemenz verbreitet werden und mit einer unglaublichen Eindringlichkeit. Also wir alle können das jederzeit auf unserem Smartphone sehen und werden dann damit eben permanent konfrontiert, ne? Also Social Media hat schon die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Ideale, die normativ sind, die also wertend sind, auf eine viel schnellere Art und Weise zirkulieren zu lassen. Und dabei rede ich jetzt noch gar nicht von explizit diffamierenden Kampagnen, die ja eben über Social Media auch wesentlich einfacher durchzuführen sind. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass Social Media auch Möglichkeiten des schnelleren Protestes und Widerstandes ermöglicht, also eben solchen Gegenbewegungen wie eben der Body Positivity Bewegung auch einen Raum eröffnen, um zu versuchen, andere Wahrnehmungen des Körpers zu etablieren. Wobei ja die Body Positivity da auch wieder ein kompliziertes Beispiel ist. Aber generell würde ich sagen, ist Social Media in der Hinsicht schon ein Problem, weil es unglaublich großen Raum für sehr viel wertende Einschätzungen liefert und die Zirkulation der Bilder immer schneller ist, gleichzeitig aber auch einen Raum öffnet, in dem sich andere Argumente entfalten können.
Aktuell kursieren ja auf Social Media auch viele Begriffe wie Skinny Fat, Leggings oder Tight Gap. Also zum Beispiel sowas, dass wenn man jetzt zum Beispiel so eine Leggings anzieht, dass sich dann die Oberschenkel nicht berühren dürfen oder dass es so Begriffe gibt für so Leute, die nicht komplett schlank sind, aber auch nicht so, also so ein paar Gurken haben oder sowas. Was denken Sie, macht das mit den Menschen?
Also da bin ich selber raus, das muss ich ganz offen zugeben. Da bin ich ein Fossil und relativ wenig auf Social Media unterwegs selber. Also ich kann das jetzt nur in sozusagen, ich kann nur aufgreifen, was ihr sagt und darauf reagieren. Aber ich glaube, das unterstreicht das schon nochmal, dass eben Social Media genau diesen Raum eröffnet, in dem solche Auseinandersetzungen mit einem unglaublichen Tempo geführt werden und auch unglaublich schnell eine diffamierende Note kriegen können. Also und außerdem eröffnen sie ja auch einen Raum, und das wissen wir ja auch aus anderen Bereichen, also wenn wir uns derzeit eben das anschauen, was teilweise dann unter Politik firmiert, also ein Raum, in dem Menschen ganz viel Hass und Abneigung gegen alle Formen der Existenz abladen können, die irgendwie anders oder jenseits der Norm sind. Und da könnte ich mir denken, dass diese körperlich diffamierenden, oder da würde ich denken, dass diese körperlich diffamierenden Konzepte auch da reinspielen, eigentlich.
Um jetzt mal ein bisschen von diesem Thema Social Media wegzugehen. Es gibt ja viele Menschen, die sich ein bisschen unwohl fühlen, ins Gym zu gehen, gerade weil sie so Angst haben, was vielleicht Leute gibt, die so breiter sind oder so und sich dann irgendwie so gemobbt fühlen oder sowas. Oder dass sie irgendwie von den Leuten so ausgelacht werden oder sowas. Warum denken Sie, ist das so? Also warum denken Sie, ist es den Menschen unangenehm, ins Gym zu gehen?
Also, das ist, da können wir einerseits an das anschließen, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass solche Gyms in hohem Maße über Sichtbarkeit und auch über das Vergleichen operieren. Und selbst wenn sie vorgeben, das nicht zu tun, weil sie zum Beispiel spezielle Trainingsgruppen für Menschen einrichten, die sich dem nicht so unterwerfen wollen, glaube ich, dass sie doch immer genau diesen Raum eröffnen und also diesen Raum der Sichtbarkeit und des sich Vorzeigens und des Leistungherstellens und auch des Körperproduzierens und dem kann man versuchen zu begegnen im Gym, indem man eben versucht, genau solche anderen Räume zu schaffen und auch Safe Spaces zu schaffen, in denen Menschen eben genau davor geschützt werden. Ob das in der Vollendung immer funktioniert, daran wage ich zu zweifeln.
Du beschäftigst dich ja auch viel mit so Körpern und sowas. Was kann Sport und Fitness bei Menschen eigentlich für Gefühle auslösen?
Also wir haben ja bisher eigentlich im Wesentlichen über die negativen Gefühle gesprochen, also darüber, dass es normiert, dass es Druck ausübt, dass es Menschen ausgrenzt. Das sind ja die Dinge, um die wir bisher ganz wesentlich gekreist sind. Ich finde gleichzeitig interessant, und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich selber Sport treibe, seitdem ich keine Ahnung, 5 Jahre alt bin, wahrscheinlich seitdem ich 2 Jahre alt bin oder so. Aber daran kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Also gleichzeitig kann ja auch Sport und Bewegung mit einer großen, kann ja auch eine große Zufriedenheit erzeugen. Und das sind wahrscheinlich die beiden Seiten von ein und derselben Medaille. Ja, also, dass diese Zufriedenheit, die es erzeugen kann wenn man sich, und da komme ich jetzt eher wieder auf die Theorie zu sprechen, also wenn man sich mit dem beschäftigt, worüber viele sporttreibende Menschen so schreiben und was sie so signalisieren und was dann auch zum Beispiel Soziologinnen in, man nennt das autoethnografischen Studien, also die sich selber beobachten und über sich selber und ihre Erfahrungen dann schreiben, also was die so kundtun, dann kann das Sport treiben und das sich bewegen auch mit unglaublichen Glücksgefühlen verbunden sein. Und das setzt aber dann voraus, so wird da eben auch immer gesagt, dass wir es schaffen, genau diese Erfahrung aus diesem Konkurrenzfeld herauszuheben. Ob das jetzt alles so funktioniert oder nicht, das sei mal dahingestellt und ob nicht auch diese Glückserfahrung wieder vor dem Hintergrund einer bestimmten Verherrlichung von Leistungsfähigkeit steht, das wäre jetzt die nächste Frage, die ich daran dann zum Beispiel richten würde, wo ich jetzt sagen würde, da muss man aber noch mal genauer hingucken. Aber was ich betonen wollen würde, das ist schon, dass eben Sport und Bewegung nicht nur Unterwerfung unter dieses Ideal der Selbstoptimierung bedeutet, sondern dass es eben auch immer mit Glücks- und Freuderfahrungen verbunden sein kann, die aus diesem Modus des Bewegens heraus, des Sich-Bewegens heraus entstehen. Genau, also das ist vielleicht dann so eine positive Note, die man dem geben kann.
Was denkst du, macht das mit dem Selbstwertgefühl, also sowohl positiv als auch negativ?
Es gibt eine ganz interessante Werbung, jetzt eine neuere Werbung, die versucht zu betonen, dass es beim sich Bewegen nicht um das Aufstellen neuer Bestzeiten geht, auch nicht persönlicher Bestzeiten. sondern dass es genau eben um das geht, worum wir eben gesprochen haben, um die Freude am sich bewegen. Und der Slogan heißt dann eben, Personal Best ist ein Gefühl. Also das heißt, es geht gar nicht darum, schneller zu laufen als vorher, sondern es geht darum, das Gefühl des Laufens überhaupt zu haben. Und ich finde, da haben wir ganz schön sowohl das Positive als auch das Negative. Also einmal das Bewegen an sich, das Freude auslösen kann, das jeder Mensch spüren kann, egal wie genau jetzt der Körper beschaffen ist. Und das andere Moment ist eben das Bewegen, was immer im Kontext einer auf Vergleich ausgerichteten Gesellschaftsordnung steht, wo ich eben die Art des Bewegens und dann eben auch die der Ausdruck von Leistungsfähigkeit, der damit einhergeht, miteinander vergleiche.
Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr davon hören wollt, könnt ihr gerne bei Social Media bei uns vorbeigucken, auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon 5 Unterstrich.
Salon 5. Workout für die Ohren.